Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit geben, einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Es ist Nachmittag um 3:30 in Frank. Und der Tag hat schon so viel gebracht.
Ja, ist das so?
Siehst du die drei Flaschen wie?
Die habe ich gesehen, wo ich reingekommen bin.
Ich bin die vorher gepostet, hier hinten im Milton. Dann komme ich rein und dann hat es den Wein, den ich wählen habe, jetzt nicht gehabt.
Ja.
Und dann sagt er, oh nein, ich habe ihn nicht mehr, warum echt nicht mehr? Riesen Aufregung. Und dann hat er gesagt, ja, aber der ist gut, der ist gut, der ist gut. Und dann bin ich so ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich habe ja den Wein wählen, den ich wählen habe. Oder ich bin ja mit einem Ziel nicht rein. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Komm, ich mach doch schnell die Flasche noch auf. Und dann sage ich, ja, mal, ich habe jetzt Lust auf ein Gläschen Wein. Dann hat er einfach da alle Flaschen aufgemacht, haben wir durchprobiert, jetzt habe ich die drei gekauft.
Hast du alle drei gekauft?
Nein, wir haben schon mehr probiert.
Ah, aber ich habe noch mehr probiert.
Also. Aber, ja, er hat sein ganzes Sortiment aufgemacht. Aber er ist einfach auch ein guter Verkäufer. Also statt mit 9 bin ich jetzt mit diesen drei rausgekommen.
Ja, natürlich.
Ja.
Bei Wein gibt es, glaube ich, wirklich extrem gute Verkäuferinnen und Verkäufer. Ich habe als Geschenk eine Flasche Wein kaufen und der Weinhändler ist so zu mir und das ist auch so mega begeistert. Er hat gesagt, ja, wer ist denn das? Was ist das für ein Typ so? Was macht er gern? Und was isst er gern? Und so. Und was hast du für ein Budget? Und dann ist er rumgerannt und dann hat er einfach irgendwo eine Flasche Wein rausgezogen. Und ich bin kein Weinkenner. Dann erzählt er mir die ganze Geschichte von dem und warum jetzt das der beste Wein ist für die Person. Und ich hatte keinerlei Zweifel, dass das mit Abstand die beste Flasche Wein für die Person wird sein. Und läufst raus und denkst, was habe ich für ein geiles Geschenk?
Sensationell war eben auch, er hat dann, weißt du, den Wein probiert, dann ist er hinterher, hat ein Stück Brot gemacht, hat Käse abgeschnitten und ist dann gekommen mit einem Stück Käse auf dem Brot. Gell, das passt super. Beim nächsten Gang ist er mit einem Salami gekommen. Also, auch wenn er nichts verkauft hat, ich glaube, wir zusammen haben jetzt einfach mal eine grossartige 3/4 Stunde zusammen verbracht.
Ja, und wie, was macht das, oder? Wenn du jetzt den Wein, den verbindest du mit so vielen anderen Sachen, denke ich manchmal oft, wie oft verpassen die Leute die Chance, irgendwie ihr Produkt oder ihre Dienstleistung mit einem guten Gefühl zu verbinden bei ihren Kunden.
Ja, und bei ihm merkst du, er hat so Freude an seinem Produkt. Das ist so ein kleiner italienischer Laden, hat wahrscheinlich jedes Produkt eben selber in diesem Laden, weil er es eben sehr fein findet.
Soll ich dir das Gegenteil erzählen? Gegenteilige Erfahrung. Ich bin in der S-Bahn gesessen und habe vergessen, nein, nicht heute, vor einer Zeit, habe vergessen, einzuchecken auf meiner Easywriting,
weil ich gnadenlos
sehr früh am Morgen gewesen bin und ich habe meinen Nachbarn angetroffen, unerwarteterweise, und anfange zu schnurren und wieso, die Routine nicht.
Die Ausrede haben wir schon 100 Mal gehört.
Nein, ja, ja.
Bus zu haben.
Genau, ja, ja, das ist auch nicht, es geht mir nicht um das. Ich habe auch nicht irgendwie der Kontrolleurin irgendwie zu, ich habe gesagt, ja, ich habe die gecheckt, ja, ich kenne das Prozedere. Hm? Und
haben Sie den Wind?
Nein, ich habe im Zug gesagt, kann ich das mit meinem Halbtagsplus gut abbezahlen? Hätte ich noch 20% Rabatt. Nein, es geht leider nicht. Sie sind sehr ernst geblieben. Und dann, was
das
ich schon mache, ist,
Job.
Ich rufe dann jeweils der Hotline an im Nachhinein, weil ich selber bin ein Fan vom öffentlichen Verkehr. Ich bin ein meiner Meinung nach sehr treue und ich finde das Produkt toll. Und weil ich alles digital mache, können Sie auf einen Blick sehen, dass ich genau diese Strecken jede Woche x-mal und immer wieso. Also ich bin nicht ein Schwarzfahrer. So. Und dann kann man ja mal mit Kunden reden, grundsätzlich. Jetzt habe ich den Fehler gemacht. Also, das Übelste ist, die Hotline heisst, die Stelle heisst Servicecenter Einnahmen. Du weißt also schon, was es rausläuft. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe am Freitagnachmittag angerufen. Und Ich bin eigentlich am Telefon zusammengeschissen worden. Hey, und dann habe ich so, ich habe so aufgehängt und gedacht, was sind ihr für Affen? Also es geht dir die ganze positive Energie, die, mir ist schon bewusst, dass ich empfehle. Also weißt du, es geht mir gar nicht darum, es geht nur darum, wie redet man mit mir, wenn ich sage, sie, wie sieht das aus, mir ist das passiert, keine Frage, kann man irgendetwas machen? Ich komme mir vor, als hätte ich eine Straftat. Also sie sagen dir dann...
Das ist ja so.
Ja, natürlich. Das ist ja so. Dann sagt dir dann ja sie, also beim nächsten Mal, dann wird sie angezeigt. Dann denke ich mir, ist das irgendwie... Also klar habe ich keine Alternative. Nein, aber, ich muss ja, mit der SBB fahren. Aber ist das, gehen wir so mit Kunden um? Und wieso nennt man so eine Stelle Servicecenter Einnahmen? Warum? Was für ein Service hat mit Einnahmen zu tun? Es ist null. Wieso? Ah, ich habe mich richtig aufgeregt. Und nur schon das Gefühl, dass du eine Dienstleistung... Eben, das ist genau das Gegenteil von dem Weinhändler, wo du über das der beste Wein ist. Aber dein Gefühl ist, wie geil, ich gehe wieder mal über das, der günstig ist. Es ist alles scheißegal. Dir geht's gut.
Nein, aber so über die positiven Vibes haben wir ja im Zusammenhang mit unseren Behörden. Und der SBB ist ja irgendwie so etwas Staatliches. Null und, oder? Überhaupt nicht.
Das stimmt im Fall nicht. Ich finde, es gibt Behörden, die das mega gut machen in der Schweiz.
Was denn?
Wo die auch zum Beispiel, also meine Erfahrung mit der SVA Zürich, also der AHV-Stelle. Ich finde, die machen das richtig gut. Weißt du, oft habe ich dort schon angeschaut und gedacht, fuck, ich habe einen Fehler. Ah nein, müsste ich jetzt das haben oder nicht? Oder wie so ein bisschen. Auch selber denkt, ich habe glaube alles falsch gemacht. Die sind mega nett. Auch wenn du etwas falsch gemacht hast, schicken sie dir das einfach nochmal. Sagen, du hast kein Problem, können sie einfach, morgen haben sie es in der Post. Denkst du so, wow. Also, es gibt Behörden, die das gut können. Ich bin schon ein paar Mal und ich sage das denen auch immer. Es gibt auch Behörden, die das gar nicht gut können. Was ist deine Lieblings... Du hast ja auch noch jemanden mit Behörden zu tun.
Stadthalteramt Winterthur. So ein bisschen Türen abgebaut im Kontakt mit sagen wir, Klientel. Mhm. Und quasi im Sinn, niederschwellig kannst du, sie vertönt ganz einfache Sprache verwenden und niederschwellig kannst du auch anrufen, wenn du eine Frage hast.
Ja.
Und seit sie das so machen, haben sie einen viel höheren Rücklauf an zahlten Bussen. Also es würde eben für die Behörden sich sogar lohnen, dort Zeit investieren. Also eben, aber du bist ja gerade, ist das nicht ein Teil von deinem Job mit dem Renato zusammen? Dass er so versucht, so Servicecenter eben bürgerfreundlicher oder einfach auch mal das Mindset ändern.
Ja, darum rege ich mich wahrscheinlich auch so auf, wenn das, aber, das so schlecht
ist. Aber natürlich, als Monopolist hast du gar nicht mehr das Bewusstsein, dass du eben eigentlich einen Service erbringst. Weißt du, du kannst ja dann auch so fokussieren, die immer schwarz fahren, die müssen wir jetzt wirklich alle verwischen. Oder es ist ja dann statt zu sehen, dass 98% eben von sich aus nicht kriminell sind oder nicht strafbare Handlungen machen wollen. Man will ja zahlen.
Und es ist genau das Gleiche, wie mit, wenn du mal als Kriminell abgestempelt bist, dann bist du halt dann... Also blöd gesagt, wenn ich dann mal den ersten Strafbefehl im Haus habe, dass ich schwarzfahrer bin, dann denke ich, ja gut, also, kann ich es ja wieder mal probieren. Nein, also wenn ich eh schon ein Krimineller... Also das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber wieso... Ja, es ist auch eine Frage von der... Geht man mal davon aus, wie viel Vertrauen hat man gegenüber Kunden? Geht man grundsätzlich davon aus, unsere Kunden wollen uns nichts Böses? Oder geht man davon aus, alle wollen uns bescheissen? Und das, ich glaube, das ist so ein Grund. Und meistens, also es gibt so ein Beispiel von irgendwie diesen Gutzli-Herstellern, die dann irgendwann alle herausgefunden haben, im Fall, wenn du bei denen kannst du einfach die halbe Packung leer fressen und nachher kannst du es zurückschicken und sagen, es sei nicht gut gewesen, dann schicken sie dir ein ganz neues Pack. Das ist so eine Teenager-Story. Hey, ein paar nutzen das aus. Es ist doch scheißegal. Nachher reden alle über uns als Gutzli-Hersteller. Die wirklich etwas, ein bisschen, wo denken, oh, ich tue mal, das ist wirklich nicht so gut gewesen, dann schickst du ein neues Pack oder ein Gucci oder was auch immer. Und die sind so positiv, sie erzählen es auch weiter. Ich bin einmal zu IKEA. Zum zweiten Mal habe ich den gleichen Steh-Sitztisch auf und ab Elektrik dorthin gebracht. Ich bin recht pissed reingelaufen. Mit dem klaren Ziel, ich will einfach einen neuen so einen Tisch. Habe das gesagt. Und gesagt, selbstverständlich, Sie könnten da abholen, im Abhollager und so. Und dann schaut er mich an und sagt, ja, es tut mir mega leid, dass sie jetzt so viel Aufwand gehabt hat. Langt die Kasse nie, gibt mir in Cash 20 Stutz und sagt, das ist ein bisschen für ihre Aufwendungen, die sie jetzt gehabt haben. Die Aufwände waren ja viel mehr als 20 Franken gewesen, und ich habe gedacht, was für ein geiler Laden. Also weißt du, wie viel braucht es, um die Leute von alles ist schwierig, zu so cool?
Ja, jetzt fällt mir gleich auch eine Geschichte ein. Ich hatte meine erste Gerichtsverhandlung am Strafgericht in der Schweiz.
Ja.
Das heisst, wenn du mit dem Zug dort hinkommen musst, und die Verhandlung hat leider am Morgen um 8 Uhr angefangen. Und ich meine nur schon, dass ich das so abgemacht habe, ist irgendwie nicht verständlich. Und dann musst du 11 Uhr aufstehen, musst mit dem Auto gehen, weil mit dem Zug müsstest du am Abend vorher schon losfahren, dass du pünktlich ankommst. Und dann fahre ich los. Dann stehst du am Sedam-Center, stehst im Pfäffiker, stehst überall, hast einen Traktor vor dir. Und du siehst ja dann so bei deinem Navi, wie die Zeit da vorrückt.
Du siehst immer die Ankunftszeit, die immer später
ist. Ja, genau. Also gut. Und ich habe auch noch auf dieser Fahrt habe ich gemerkt, warum ich eigentlich ein sehr schlechter Autofahrer bin. Mir fehlt Geduld, um mich an dem Navi zu orientieren. Also weißt, ich mag doch nicht bei jeder Kurve schauen, muss ich jetzt da links oder rechts. Also gut, dann bin ich an diesem wunderschönen Tag. Es hat dann so, weißt du, die Sonne aufgegangen. Wenn du nachher abfährst, siehst du dort das Schloss. Also es war eine irrsinnige Fahrt. Also gut, irgendwie schaffe ich es pünktlich dort hin. Parkier, lauf zum Gericht. Im Kollegium oben, kennst du die Schweiz?
Nein.
Hat so eine riesige Schule, Mittelschule. Ja. Ist wahrscheinlich ein altes Kloster, weiß nicht genau. Steht kantonale Gerichte. Und dann denke ich, kantonale Gerichte, bei uns ist das Kantonsgericht, ist quasi die zweite Instanz, das Obergericht.
Ja.
Also kantonale Gerichte, aber es steht auch Strafgericht. Und dort habe ich auch noch müssen. Laufe in den Führer, finde irgendwo den Eingang, das war gar nicht so einfach gewesen. Bin pünktlich an dem Schalter, sage, ja, ich sollte das Strafgericht Verhandlung. Sie haben keine Ahnung von einer Verhandlung am Strafgericht. Dann, nachher ist rausgekommen, die Verhandlungen waren an diesem Tag im Ratshaus.
Ja.
Also nicht im Gericht selber, sondern im Rathaus. Also die haben verschiedene Orte, wo sie
Verhandlungen machen,
haben und Verhandlungen. Ja. Also ich bin inzwischen automatisch zu spät. Dann habe ich gefragt, ja, wie weit ist denn das und wie weit ist es zum Laufen? Dann, weil ich das Auto relativ weit weg habe. Ja. Dann sagt, ja, da dauert ab 5 bis 10 Minuten. Sag ich, können Sie bitte einen Präsidenten anrufen, dass ich zu spät komme? Ja, hat sich ein bisschen schwierig da. Dann sagte ich, aber Sie, da müssen alle warten. Das ist auch eine Frage von der Höflichkeit. Naja, Sie probieren es. Dann laufe ich runter. Ich bin vielleicht 3 Minuten am Laufen, halte das Auto rechts links von mir, lasse die Scheiben runter und sage, Herr Bonin, steigen Sie bitte ein. Ist der Gerichtspräsident gewesen?
Hat er dich geholt oder warst du auch zu spät gewesen?
Nein, wahrscheinlich ist er mich geholt. Aber hey, grossartig.
Ja, mega cool.
Also weißt du, ich liebe das Strafgericht Schweiz. Ja. Oder? Sind wir dort zusammen runtergefahren, dann kommst du dort das riesen Rathaus, das kennst du, wenn du so durchfährst, ist das so im Zentrum. Hat so eine, ist wahrscheinlich das 17. Jahrhundert. Hat so Wandmalereien am Gebäude selber. Ja. Die Schlacht von Morgarten und so Sachen. Dann kommst du rein und innen drin, es wird draussen. Hat Däferig, altehrwürdige Bilder, hat früher ist auch ein Kerker in diesem Haus, hat noch so richtige Gitter, überall Hellebarden. Und dann kommst du in so einen Raum, wo die Verhandlung ist und kennst das Bild von Putin, wo er so an einem riesen Tisch sitzt, an einer Seite der Putin und auf der anderen Seite irgendwie 4, 5 Generäle.
Ja.
Das musst du dir vorstellen, jeder in diesem Gerichtssaal hat genau so einen grossen Tisch gehabt. Also der Präsident an so einem riesen Sitz, die beiden Laienrichter an so einem riesen Tisch und der Beschuldigte und ich zusammen an so einem riesen Tisch und hinten der Weibel auch noch an so einem riesen Tisch. Also der Saal war gigantisch.
Ja.
Und dort ist eben, glaube ich, früher, das ist irgendein Konferenzsaal oder ein Ballsaal oder irgendetwas, aber gigantisch. Also du siehst dich fast nicht. Ja, dann haben wir dort verhandelt.
Ja, also, das ist sehr, sehr ein cooler Move von einem Gerichtspräsidenten.
Nein, grossartig.
Auch nicht jemanden zu schicken oder so, sondern einfach finden, ich kann schnell holen.
Ja, du hast ja die Wahl, dich aufzuregen über den idiotischen Zürcher Anwalt,
oder nicht einmal die Vorlesung, dass er schneller da ist.
Und wo nicht einmal die Vorladung liest.
Ja.
Oder du nimmst das Heft in die Hand und sagst, okay,
Ja.
Und kommen wir ihm ein bisschen entgegen.
Sprichwörter.
Nein, das habe ich ganz, ganz grossartig gefunden. Und zum Geschichte fertig abrunden, 9 Uhr Pause. Mhm. Ich gehe raus mit dem Klienten und auf der gegenüber Liege hat so eine riesige Kille. Auch an diesem Platz. Mhm. Da dachte ich, komm, wir schauen doch schnell die Kille an, wenn wir schon da sind. Laufen wir an einem Donnerstagmorgen um 9 Uhr rein, hat gerade der Gottesdienst angefangen.
Am Donnerstag am Morgen?
Am 9 Uhr.
Hat man in der Schweiz.
Hat man hier in der Schweiz noch Gottesdienst.
Offensichtlich, ja.
Und es hat sicher in dieser riesen Kille 7 oder 8 Leute gehabt.
Krass. Ja gut, eben also am Donnerstag. Ja.
Aber das ist schon nochmal eine andere Zeitrechnung in der Schweiz als hier bei uns.
Und in Bezug auf was meinst
du? Nein, eben, was der Katholizismus noch für eine Bedeutung hat. Hat ja jedes Dorf so eine riesen Kathedrale oder Kirche. Ja, ich habe jetzt auch den Umgang untereinander sehr zugewandt erlebt.
Ja.
Also weißt du, es ist nicht so mit Fingerzeig, wir sind jetzt Gericht und Mai und Asphalterei. Weißt du, so wie die SBB Kundendienst mit dir, sondern es ist so echtes Interesse.
Ich stelle mir das gerade so vor, der Mai, eine Richterin nur so mit dem Finger und so.
Aber das hast du eben oft, das Moralisieren. Und damit erreichst du genau das Gegenteil. Weil niemand ist einfach nur böse.
Ja, ja.
Jeder hat seine Gründe, seine Motive. Und auch wenn sie vielleicht auch dumm sind, sie sind seine Motive. Genau. Und er hat wahrscheinlich per se nicht etwas Böses gemeint. Und das fällt mir gerade auch noch ein. Und nachher höre ich auf mit meinem ewigen Monolog. Meine Klienten, ich bin ja wie in einem Haifischbecken. Also sie kommen zu mir, weil sie potenziell etwas Strafbares gemacht haben. Aber wir haben auch relativ viel Zutrauen zu unserer Klientel. Weißt du, es ist nicht so, zuerst zahlen sie und nachher machen wir mal einen Schriftsatz, sondern man geht mal in die Aktion und stellt dann mal Rechnung. Mhm. Und irgendwie wird das Vertrauen, das du den Leuten entgegenbringst, äußerst selten missbraucht.
Ja, und natürlich wird es mal missbraucht. Aber das wird es auch, wenn du denen kennst, dann sagen die dir ja selbst. Wieso? Also kannst du ja sonst auf den Sack gehen. Und das ist genauso, ich finde, es ist nur so ein Haltungsding von, und es gibt seit den 80er Jahren oder so so eine weltweite Umfrage, wo ganz viele so soziale Sachen misst. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass seit den 80er Jahren die gleichen Fragen gestellt werden. Also, dass man wieso kann eine Zeitreihe World Value Survey heisst er. Das ist mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen. Und da gibt es eine Frage, wo es um Vertrauen geht. Und die Frage ist genau das, was heisst, grundsätzlich hast du das Gefühl, du kannst an einer fremden Person vertrauen oder kann man nicht genug vorsichtig sein? So, wenn du müsstest entscheiden, das eine oder das andere in deinem Umfeld, du triffst da außen jemanden an, gehst grundsätzlich mal davon aus, die will mir nichts Böses oder gang davon aus, das ist ein bisschen shady. So, und das ist recht eine lustige, ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Option im Sinn von, ja, ich kann nicht beantworten oder was, aber du musst dich relativ krass entscheiden. Man kann mit dieser Frage mega viele Korrelationen finden. Also zum Beispiel gibt es sehr viele Korrelationen zwischen dem Vertrauensindex und dem wirtschaftlichen Erfolg von Regionen oder Ländern. Was jetzt die Ursache und die Folge ist, kann man natürlich sich immer wie immer irgendwie. Aber es gibt also, das ist eine sehr aussagekräftige Frage. Und das finde ich immer mega spannend. Also,
ja, das glaube ich sofort, ja.
Und das ist ja auch individuell. Also, es gibt natürlich auch bei einzelnen Organisationen Leute, die so sind und Leute, die so sind. Also, so.
Ja, nein,
es ist immer die Frage, an wen gratis herren, oder?
Aber weißt, ich finde zum Beispiel, sagen wir, Grundmenschlichkeit. Wenn du in Griechenland irgendwo dir ein bisschen Wechselgeld fehlt und dann hast du vielleicht eine grosse Not und sonst fehlen dir 50 Rappen. In Griechenland ist es selbstverständlich, dass man dann sagt, hey, ist gut, gibst nächstes Mal ein bisschen mehr.
Ja.
Das sagen sie gar nicht, sondern du gibst dann nächstes Mal ein bisschen mehr. Aber es ist einfach so grundsätzlich. Oder,
was zählen wir jetzt? Oder ich meine, es ist ja
oder das sind 50, 51 Franken 70, dann sagt der Beizer automatisch 50 Euro.
Ja.
Oder? Aber in der Schweiz wäre das undenkbar.
Ja.
Also erlebst du nicht, oder?
Ja.
Oder einfach immer gibt man noch mal etwas oben drauf. Aha, du hast jetzt gut gegessen, jetzt hast du gezahlt, jetzt bringen wir dir noch Melone und einen Raki.
Ja.
Also es ist, kommst immer noch mal etwas oben drauf über. Ja. Ist einfach so die Grundeinstellung. Ist unser Gast, der muss sich wohlfühlen.
Ja, so eine Grosszügigkeit.
Unglaublich viel wo du einfach im Balkan erlebst. Mhm.
Das haben der Renato und ich haben das in unserer DNA festgeschrieben.
Was das?
Wir haben recht lange überlegt, was sind auch so Werte, die wir teilen und die wir auch wollen, gegenüber Kundinnen und Kunden, gegenüber allen Leuten, die wir zu tun haben, beruflich. Und dann sind wir auf die Grosszügigkeit gekommen. Das heisst nicht, dass du allen immer alles schenken musst. Sondern es geht genau um das. Es geht wie so darum. Und auf der anderen Seite suchen wir aber auch ein Gegenüber, das nicht irgendwie alles will aus uns rauspressen. Sondern wie so, wo du sagst, hey, wir arbeiten gut miteinander. Und dann können wir wie beide ein bisschen grosszügig sein. Eben, dass man kann sagen, ja komm, also das müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob man die Sitzung gezahlt ist oder nicht. So, weil das so eine Sache auf den Sack geht. Wenn du alles musst, so irgendwie denkst, ja. Ist jetzt das unsere Arbeit, oder?
Ja, und ich glaube, eben darum rege ich mich auch so über seine Kasse auf. Es ist so negative Energie, wo man viel lieber positiv gestalten will. Und darum haben wir auch ein bisschen geredet bei uns in der Kanzlei. Weißt, es gibt ja so Kunden am Anfang, sofort schwierig, wenn es ums Geld geht. Und so wie wir nicht jede Minute aufschreiben und auch da ein bisschen mit grosser Hand, also grosszügig, ist sofort, wenn einer da anfängt zu fränkeln, ist für uns eigentlich klar, das kann nicht funktionieren, auch dann in der Zusammenarbeit nicht. Ja. Oder? Aber ja, nein, finde ich sehr schön, dass ihr da das Credo habt.
Und es ist noch cool, weil ab und zu gibt es so die Momente, wo es so bewusst auftaucht, wo du sagst, okay, in dem Moment, wo du einfach merkst, es ist ein bisschen mühsam so, sagst, Moment, also wir sind ja grosszügig. Was würde das jetzt bedeuten? Und dann ist es wie so, dann ist es meistens recht entspannt. Denkst du, ja, eigentlich, wieso machen wir es so? Also wieso sind wir jetzt da so, sind wir so im Detail irgendwie, regen wir uns über so kleine Zeug auf? Das ist eigentlich scheissegal.
Ja. Ich habe ja auch mal so einen grösseren Konflikt hat sich angebahnt. Und dann haben wir uns so aufgerieben. Und dann habe ich mich auch so mal zurückgelehnt und dann gedacht, um wie viel Geld geht es eigentlich letztendlich?
Ja.
Da habe ich gemerkt, es ist etwas zwischen 10.000 und 20.000 Franken.
Ja.
Und ich dachte, ist mir jetzt das wert, dass das meinen Seelenfrieden stört? Und ich
und über noch, wie lange Zeit wie das lange dich, oder? Wie stresst
dann musst du einfach von so Leuten musst du lösen und nicht über Streit binden.
Ja.
Da habe ich einfach auch gedacht, okay. Und dann hat es sich dann auch lösen lassen, weil dann völlig eine Entspanntheit reinkommen ist.
Ja, das ist auch noch eben...
Und ich glaube, letztlich, eben, Grosszügigkeit kommt immer zurück. Vielleicht nicht bei dem, wo du jetzt grosszügig bist, aber dafür gelangst du wieder in andere.
Ja.
Also das ist etwas, was ich...
Und eben, du steckst einen Haufen Energie nicht in das rein, sondern kümmerst dich mit dieser Energie um andere Sachen. Und darum ist es ja oft so einfach eine Haltungsgeschichte. Wir haben vorher noch ein Experiment gemacht.
Also nicht mehr haben.
Ich habe dich als Versuchskaninchen, als Versuchsosterhase sozusagen benutzt.
Ich musste 8 Worte von meinem Leben aufschreiben.
Willst du mal 1-2 vorlesen, einfach als Beispiel?
Und ich mir jetzt notiert habe, ja, genau. Als 8 Worte. Mhm. Also ein Wort war, ich habe sehr gerne grosse Ruhe am Morgen. Ich bin dann gerne ein bisschen für mich. Mhm. Du meditierst und das bedingt, dass ich nicht zu Stosszeiten Zug fahre. Mhm. Dann weitere Wort von mir ist, dass ich sehr gerne arbeite. Mhm. Der spannendste Job auf der Welt habe.
Genau, also so Sachen, wo man... Also jetzt eben, dass du gerne arbeitest, das ist ja auch mehr so ein Innending. Aber ich glaube, die Idee wäre, also unter diesen Fakten, dass man Sachen nimmt, wo jemand andere auch beobachten könnte. Oder Leute, die mit dir zusammenarbeiten, würden sagen, ja, das habe ich auch den Eindruck. Du reinschaffst wirklich gern.
Also du hast mir so gesagt, ich soll mir wie vorstellen, einen Schatten, der mit mir mitläuft, wo dann das quasi bezeugen könnte.
Ja, genau. Oder? Weil manchmal hat man einfach, es geht nicht so um so Glaubenssätze, sondern um Fakten, also so objektive Sachen. Und das ist natürlich schon eben, es darf schon auch ein Gefühl mit drin haben, aber wo man würde sagen, mal, da würde jetzt niemand sagen, das stimmt doch nicht, sorry, der schafft doch nicht gern. So, also, ja, wenn ich würde das Umfeld fragen und es würde irgendjemand sagen, das, sorry, aber der hat einfach gelogen.
Aber du kannst ja auch objektive Sachen festmachen, weißt du, an der Gestaltung des Büros, der Zeit, die ich dort verbringe.
Ja, eben, also man kann wie so... Die Idee ist, Sachen, die nicht Fakten, die nicht jetzt würden sofort angezweifelt werden von anderen.
Ja, am Herzblut in der Tätigkeit an sich.
Genau. Und dann haben wir eben genau die Haltung oder Perspektive auf das umgekehrt. Die Übung heisst auch Flip the Facts. Kommt ur, ich weiss nie, wie man es richtig sagt. Jane McGonigal heisst sie, glaube ich. Eine Forscherin, eine Game Designerin und so macht so Zukunfts. Coole Frau. kurz zusammengefasst, sie hat ein paar gute Bücher geschrieben, wenn das interessiert. Flip the Facts ist eine kleine Methode. Und dann, was man macht mit diesen Fakten, ist, man kehrt es genau um. Also man versucht nicht unbedingt das grammatische Gegenteil zu finden. Manchmal geht das auch. Sondern mehr so wie eine verkehrte Welt. Eine drastische Alternative zum Gleichen. Also hast du ein Beispiel zu diesen?
Also ich gehe gar nicht gerne arbeiten, ich habe den langweiligsten Job auf Erden.
Genau.
Ja, ich hasse meine Arbeit. Ich reg mich so richtig jeden Tag auf, dass ich ins Büro muss.
Mhm.
Das wäre so das Gegenteil.
Mhm.
Bei mir müsste ein Job, den ich wahrscheinlich nicht so gerne würde machen, müsste ein Job sein mit unglaublich viel Routine.
Ja. Also jeden so Tag hat es wieder Abläufe. Die neue. Wir haben es vorher davon gehabt, was hast du gesagt, Strafbefehl abarbeiten. Also jeden Morgen hat es wieder ein Häufchen von den gleichen neuen Dingen und du musst irgendeinen Schritt A und B mit denen machen oder etwas kontrollieren oder das verschicken oder irgendwie. So. Und so ist täglich grüßt das Murmeltier, am nächsten Morgen hat es wieder ein Häufchen dort. So einen Job. Und dann, das ist ja dann immer so, meistens sind das sehr unangenehme Perspektiven, weil ja die Fakten irgendeinen Grund haben, oder? Also, dass man sich wohlfühlt in den Sachen, die halt wahr sind.
Wobei, es ist gar nicht so schwierig, sich in das einzudenken, jetzt in dem Fall, weil ich muss einfach an meine Schulzeit zurückdenken.
Mhm. Die also, ist dir so vorgekommen, dass sehr viel Routine war?
Das hat ja nicht mehr aufgehört. Und
ja.
Also, ich meine, die Schulzeit an sich hat nicht aufgehört. Und du willst endlich, dass dein Leben losgeht und wirst du täglich mit unglaublicher Langweiligen gegenüber konfrontiert.
Ja. Siehst du, da habe ich eben ganz eine andere Perspektive gehabt.
Auf die Schule?
Ja, ich hatte Party gehabt, meine ganze Schulzeit.
Nein, das hat mir dann eben nicht gelangt.
Ja, nein, aber weißt du, es ist nicht um die Schule gegangen.
Nein, aber du hast so viel Zeit nicht vergeudet.
Ich habe die nicht vergeudet, ich habe einfach andere Sachen gemacht.
Nein, du ja gleich müssen ruhig sein, du musst dort sein, du musst diesen Leuten zuhören.
Ja, den Schulunterricht habe ich auch nicht schlimm gefunden. Aber
wir nicht können schlimm gefunden?
Nein, ich hatte sehr viele gute Lehrpersonen in meinem Leben.
Okay.
Ich weiss nicht, wie viel das auch mit mir zu tun hat, wie viel Glück das ich einfach hatte.
Ja, aber das hat wahrscheinlich schon sehr viel mit dem selber zu tun.
Ja, ich habe nicht so mega. Ich habe nur ein paar wenige Lehrpersonen gehabt, die ich so rebellieren
musste. Mhm.
Und mit den allermeisten hatte ich es mega easy gehabt. Ich war vielleicht einfach angepasst gewesen, oder?
Ja, ich habe natürlich permanent gestört, aber weißt, ich staune, ich würde jetzt denen die Lehrer gar nicht Schuld geben, die haben auch gelitten mit mir. Aber weißt, wie wenig psychologisch geschult, wie wenig sie dort einen Umgang gefunden haben mit dem Störenfried.
Genau, also zum Zurückkommen zu dem Ding, das ist tatsächlich für dich eine relativ negative Perspektive, oder? Die Idee, so einen langweiligen Routinejob zu haben, eben, du hast es schon in der Schulzeit ganz schlimm gefunden. Und jetzt fängt der interessante Teil an, weil man geht mal davon aus, das wäre wahr. Eben, also du wärst auf dieser Behörde und würdest dort Strafbefehl abarbeiten. Und jetzt gibt es zwei Fragen dazu, nämlich, woher, also warum ist es überhaupt so weit gekommen, sozusagen? Wie ist das passiert? Was hat es gebraucht, dass von heute bis dorthin, wo du jetzt, was hat dort müssen passieren?
Also Ausgangspunkt wäre ich heute.
Ja, irgendwie müsstest du ja von heute dorthin kommen auch. Das könnte, warum ist das passiert, dass du jetzt das machst? So, woher kommt das? Und das andere ist der Blick in die Zukunft. Zum sagen, was hat das noch für relativ offensichtliche oder einfach zusammenhängliche, zusammenhänglich gibt es nicht das Wort. Was hat es noch für Folgerungen daraus raus? Also wenn das so wäre, was wäre dann auch noch wahr? Und jetzt kommt der grosse und wichtige Teil ist, dass man das macht mit der Perspektive aufs Potenzial an dem. Weil Was dir als erstes einfällt, ist, dass es unheimlich schlimm ist, dass du den ganzen Tag schlecht gelaunt bist, dass du ein Bore-out hast, hast du vorher gesagt, oder was es alles für schlimme Folgerungen hat, oder, wenn du das den ganzen Tag machen musst. Aber jetzt ist wie so die Frage, das wäre so, du hättest ganz einen langweiligen, mega routinierten Job. Was hat das für Potenzial?
Aber ich habe das gleiche Energielevel. Ich wäre der gleiche Mensch.
Du bist der gleiche Mensch. Du bist immer noch der Duri. Ja. Einfach, wenn du bei der Lohnarbeit bist, dann machst du ganz routinierte Sachen dort.
Gut, dann müsste ich ja irgendwo mein Energielevel, ich müsste irgendwo die Energie abarbeiten. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich ganz eine andere Freizeit als jetzt heute.
Ja.
Also ich baue mich in den Job aus und am Abend gehe ich halt tot ins also ja. Komma.
Ja. Also was würdest du zum Beispiel machen? Was könntest du machen? Theoretisch.
Also wenn ich einen sehr langweiligen Job hätte, würde ich glaube wahrscheinlich einfach das Minimum schaffen, dass ich überleben kann. Ich würde Teilzeit schaffen.
Du wirst weniger schaffen, genau. Einfach so, dass es gerade finanziell aufgeht.
Genau. Ja. Dann würde ich natürlich meine ganze Energie in eine möglichst kreative und wilde Freizeitgestaltung legen.
Gäbe es etwas, was du kannst vorstellen, was recht cool wäre, was du dann würdest machen?
Etwas Konkretes meinst
du? Ja, also es muss überhaupt nicht so sein, dass du das dann machst, aber so, wenn du dir so überlegst, du hättest so viel Energie, die du loswerden in deiner Freizeit, in was könntest du das reinstecken?
Also es gibt doch so einen deutschen Triathlet, ich weiß nicht, wie viele Tage nacheinander hat er jeden Tag einen Triathlon gelaufen.
Ja, du wirst immer nach der Arbeit, wirst du noch so einen Ironman
machen. Schnell einen Marathon, ja. Nein, aber irgendwie so etwas muss es sein. Und das müsste schon etwas sein, wo du richtig musst dich reinbeissen.
Ja, also für dich.
Also ja.
Es geht ja um dich.
Ja, es geht um mich.
Für andere Leute muss das überhaupt nicht sein, aber für dich, um die Energie loszuwerden. Ja.
Also so wie ich bis vor kurzem noch jeden Tag bin joggen, würde ich das wahrscheinlich einfach noch ein bisschen ausbauen.
Ja. Gibt es noch etwas anderes, was nicht mit Sport, also nicht mit körperlicher Energie zu tun hat?
Ja, nein, natürlich auch intellektuell. Eben das wäre genauso bedeutend. Also.
Was könntest du denn dort machen? Mega viel intellektuelle Energie etwas rein?
Ja, das Gleiche, wie ich jetzt auch mache. Sehr viel lesen. Einfach natürlich noch viel mehr.
Ja.
Ich will wahrscheinlich das Zweitstudium anfangen.
Das wäre cool, ja.
Oder irgendwo, das haben wir auch mal besprochen. Weißt, irgendwo, vielleicht kann ich ja dann 50% arbeiten und die anderen 50% irgendwo einen Stage machen, irgendjemandem über die Schulter schauen.
Ja.
Irgendwo einfach Inputs holen.
Ja. Oder tatsächlich irgendetwas ganz anderes. Wenn du jetzt würdest du etwas studieren, könntest du dir etwas vorstellen, das gar nichts mit dem bisherigen ein Fach, wo also gar nichts.
Nein, ist ich würde nicht ein Fach. Ich würde so, weißt du, wie ich es in Berlin gemacht habe, einfach so punktuell in alles hineinsitzen, was mich interessiert.
Ja, wo aber nicht per se jetzt mit dem Beruf direkt, also wo man nicht könnte dann noch beim Arbeitgeber sagen, ob er noch etwas dran zahlt.
Nein.
So einfach, weil du Lust hättest, um dein Hirn in allem
möglichen. Ich würde auch nicht einen Abschluss anstreben.
Ja.
Nein, möglichst wild, möglichst etwas Außergewöhnliches.
Das klingt aber schon auch noch gut. Also, ja. Genau, so funktioniert das Spiel, dass man wie auf Entdeckungsreise geht, sagt, wo, wenn einzelne Aspekte von meinem Leben ganz anders wären, wo liegt das Potenzial?
Gut, und nachher?
Und das Spannende ist, dass ja Sachen da drin auftauchen, in diesem Potenzial, wo die Idee ist, dass man merkt, hey, ich kann an meinem Leben Sachen, die ich als Fakt, sozusagen Sachen, die mich ausmachen, die zu meiner Identität gehören. Wenn ich die wechsle, plötzlich passiert Potenzial zur Veränderung, und zwar in einem positiven Sinn. Also, dass man nicht so Angst davor hat, dass man gerade ein anderer Mensch wird, wenn man ein anderer zu morgen ist. Weil wir haben, und da kommt wieder die Routine, wir haben so viel, auch in Bezug auf unsere Identität, so viel Routine. Und das ist ja auch gut, das ist ja auch beruhigend in vielen Fällen, dass wir nämlich wissen, wer wir sind und wie wir funktionieren. Aber gerade wenn Veränderungen auch kommen, ist es, oder uns aufgezwungen werden, aus verschiedenen Gründen, einem der Job gekündigt wird oder was auch immer, dann kommen wir dort, glaube ich, mega in Konflikt mit unseren eigenen Vorstellungen, was alles zu uns gehört und was auch so muss sein und bleiben für immer. und was man kann ändern und was denn das für Potenzial hat. Die Idee ist, dass man wirklich einzelne Sachen ausprobiert.
Ja, das haben wir bei unserem Job ja noch viel. Also weißt du, bist so in einer Strafuntersuchung, wo du ja irgendwelche scheinbaren Wahrheiten werden ermittelt. Aber weil das Leben noch viel komplexer ist und du ja nie alles überblickst, sind es ja nur so Scheinwahrheiten. Aber dann kommen immer wieder Sachen und dann ist es ja immer wieder eine Interpretationsfrage. Wie schaust du erstens auf die, wie liest du sie und wie gehst du mit dem um? Mhm. Und das ist eben auch ein bisschen das, oder? Suchst du quasi immer überall die Angst, die Niederlage? Oder gehst du einfach mal vorwärts und sagst, ich spiele ein Spiel vom Leben im Sinn von, ich will gewinnen. Mhm. Oder ich sehe es positiv. Oder ich gehe mit Vertrauen einem Menschen gegenüber. Und das ist ja krasse, also ist ja eine starke Haltungsfrage. Und du hast ja das letzte Mal, ich glaube im letzten Podcast, aufgeworfen. Quasi, welche Geschichte erzähle ich mir selber? Mhm. Und du würdest dir, wenn du ein positiver Mensch bist, mit Zuversicht und Vertrauen in dich selber, würdest du ja, selbst wenn dir ein grosses Unglück widerfährt, würdest du ja gleich deine Sichtweise, wäre ja ganz eine andere, auch auf das grosse Unglück, als jetzt halt jemand, der mit einem anderen Mindset durch sein Leben läuft.
Und mit so einer Aufgabe zum Beispiel, kann man das tatsächlich ein bisschen üben, dass man wieder sagt, ah fuck, jetzt habe ich eigentlich so etwas Blödes, das ja gar nicht zu mir passt. Nämlich einen langweiligen Job jetzt zum Beispiel. Und dann fallen einem, und das passiert allen, dass man wie so, shit, dann wäre alles ein bisschen blöd, oder? Und dann sagen, okay, das ist jetzt der Challenge, find das Potenzial. So, wo könnte es sein, dass das vielleicht sogar wahr ist und du ein total gutes Leben führst?
Ja, das glaube ich.
Dass ich mindestens so gut würde anfühlen wie das jetzt.
Ja, wenn du doch dir einmal so überlegst, sagen wir jetzt, du hast irgendeine Sorge in die Zukunft und du sagst, okay, was wäre jetzt der Worst Case? Mhm. Und du dir dann mal vergegenwärtigst. Also meistens könntest du auch mit dem Worst Case noch relativ gut weiterleben.
Ja.
Also es macht gar keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Mhm. Man kann sie dann machen, wenn es so weit ist, aber selbst dann weisst du, okay, ich will nicht verhungern und ich will glaube auch nicht sterben.
Mhm. Ja.
Wie bist du jetzt auf das gekommen?
Ich habe das ein paar Mal in letzter Zeit gemacht. Um genau wie auch so einen kreativen Umgang zum Teil mit Veränderungen, wo Leute in Arbeitssituationen haben oder in Bezug auf, dass Leute immer wieder kreative Herausforderungen suchen, auch in Bezug auf so Innovation im Arbeitsumfeld und so. Und dort ist es mega spannend. Ich habe mit so Aussendienstmitarbeitern und die haben zum Teil natürlich mega lustige Fakten. Oder der eine hat gesagt, ja, ich bin den ganzen Tag im Auto unterwegs. Und sein Gegenteil war dann, ich fahre einfach immer nur noch Velo. Und dann hat er gemerkt, dass er was wären die Folgerungen daraus? Er hat dann gesagt, alle Aussendienstler bei uns sind alle mit dem Velo. Dann hat er gesagt, mega cool, wir haben viel tiefere Gesundheitskosten, weil unsere Leute sind alle fit. Dann hat er gesagt, und? Wir haben viel tiefere, also die haben immer Geschenke dabei oder immer Ware, die sie dann den Kunden schenken und so. Ich habe gesagt, wir haben viel tiefere so Kosten, weil ich kann ja gar nicht das Zeug gar nicht alles mitnehmen. Und es ist so cool. Und dann sind wir drauf gekommen, was macht denn das eigentlich für einen Eindruck auf dem Kunden, wenn jetzt der Aussendienstler mit dem Velo kommt zu dir? Ist ja ganz etwas anderes, als wenn er mit seinem Auto, das vielleicht noch gebrandet ist, also so, und passt das vielleicht sogar noch zur Marke oder zum Produkt, oder, wo wieso, eben, es fragt sich niemand, ob nicht die Leute am Morgen alle in Karren reinhocken und einfach in der Weltgeschichte rumfahren. Sondern es ist einfach so, das machen wir so.
Das habe ich auch gedacht, als ich da am Sedam Center, da über den Damm am Stehen war. Oder? Und dann hast du so ein bisschen Zeit und schaust so gelangweilt raus und dann siehst du Auto, also Blechkiste über Blechkiste über Blechkiste und alle sind allein im Auto. Mhm. Also irgendwie ist das doch irgendwie einfach traurig, jeder in seiner Blechkiste
im Stau. Also da wird keine Diskussion leiden, dass ich mir das einfach sehr einig.
Aber nein, das ist einfach ganz eine coole Idee. Ich werde das nächste Mal, wenn ich im Gefängnis ein bisschen Luft habe mit dem Klienten, probiere ich das mal mit deinem aus. Mhm. Dass man mal
ja, ich glaub, sich in deinem acht Dings
Worte, ist es, ja. Wo sie ja wirklich, oder einfach ein paar Worte, wo sie ja wirklich das Gefühl hast, du hockst jetzt also wirklich in der Oberscheisse. Dann einfach mal drehen, ja. Ich glaube, das wäre auch mental noch, gerade wenn es einem eben schlecht geht, ist, glaube ich, ein guter Twist.
Ja.
um wieder zur Zuversicht zu kommen und zu sagen, wie hole ich jetzt Kraft, wie drehen wir jetzt das?
Ja.
Wie gehe ich mit dem ausgeliefert sein um? Ah, cool, ich tue dir dann berichten.
Ja, bin gespannt.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.